Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, während die deutschen Universitäten den Eindruck einer Entwicklung in gesicherten Traditionen vermitteln und sich nach Ansicht mancher Beobachter eher zu zögernd den Anforderungen des öffentlichen Lebens öffnen, darf dies für die Lehrerbildung gewiss nicht in Anspruch genommen werden. Erst vor kurzem haben wir hier in Hessen, wenn auch nicht immer in wünschenswerter Weise, erlebt, wie ihre Probleme zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wurden, in der die andauernde Unsicherheit über Formen und Inhalte nur allzu deutlich erkennbar wurde. Dies ist gewiss verständlich, da die Probleme der Lehrerbildung nunmehr bereits seit Jahrzehnten immer erneut Gegenstand einer öffentlichen Diskussion gewesen sind. Einer Diskussion, die in ihrem Gefolge zu fast ununterbrochenen und tiefgreifenden Veränderungen ihrer Institutionen geführt hat. Um es gleich im Vorwege zu sagen, bis zu einem gewissen Grade sind diese dauernden Auseinandersetzungen auch dadurch zu erklären und wohl zu rechtfertigen, weil die Probleme der Lehrerbildung im engen Zusammenhang zum Gesamtproblem unseres Schulsystems stehen, dessen Anpassung an die veränderten Gegebenheiten unseres Jahrhunderts und der erheblichen Schwierigkeiten vor sich geht und die soziologische Grundstruktur unserer Gesellschaft berührt. Während das Selbstverständnis der Universität noch immer viel freigesetzter von den pragmatischen Notwendigkeiten einer vorgegebenen Gesellschaft erscheint, ist die Lehrerbildung diesen Notwendigkeiten oftmals fast widerstandslos ausgeliefert, ohne ein notwendiges Element der Kontinuität entwickeln zu können. Dennoch sind Ansätze zu einer solchen Kontinuität durch die Gesetzgebung einer Reihe von Bundesländern während der letzten Jahre immerhin möglich geworden, da die geschaffenen Formen Entwicklungschancen enthalten, die es ihnen erlauben, sich den erkennbaren Tendenzen einer allgemeinen Entwicklung anzupassen. Vielleicht mag es der Bewusstwerdung der heutigen Situation der Lehrerbildung dienen, wenn ich einige ihrer Voraussetzungen nur kurz skizziere. Entscheidend bleibt, dass die in über zwei Jahrhunderten entwickelte Form, die Form der Lehrerseminare, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges abrupt zerstört oder aber der Verkümmerung preisgegeben wird. Diese Ausbildungsform besaß ohne Zweifel eine innere Einheit, die den soziologischen Gegebenheiten der Zeit angepasst war. Die preußischen Gesetze seit 1872 beweisen darüber hinaus, dass sie sogar die Fähigkeit besaß, den veränderten Gegebenheiten einer industriellen Gesellschaft bis zu einem gewissen Grade Rechnung zu tragen. Es wäre gar nicht undenkbar, dass man sie hätte weiterentwickeln, rationeller gestalten und die qualifiziertesten unter ihnen einer vertretbaren Hochschulentwicklung hätte zuführen können. Es ist jedoch müßig, darüber zu reden. Die Kontinuität der bisherigen Institution brach nach dem Ersten Weltkriege plötzlich ab. Die beiden neuen Formen, die sich nun anboten, stellen auch heute noch die Alternative der Lehrerbildung dar. Die eigenständige pädagogische Akademie, wie sie in Preußen während der Weimarer Republik entwickelt wurde, und die Eingliederung der Lehrerbildung in die Universität. Beide Formen sollten dem berechtigten Wunsch der Volksschullehrer nach einem gehobenen sozialen Prestige Rechnung tragen, der sich aus der Veränderung der Aufgabenstellung des Berufs unter den gesellschaftlichen Bedingungen unseres Jahrhunderts ergab. Jedoch waren beide durch einen fast diametral entgegengesetzten geistigen Ausgangspunkt charakterisiert. Die Universitätslösung beabsichtigte vor allem, den Volksschullehrer an die rationalen Wissenschaftsgehalte heranzuführen, ihn mit den sozialen und naturwissenschaftlichen Fakten des Jahrhunderts vertraut zu machen. Sie zielte zugleich, wenn auch nicht immer erkennbar, auf eine Annäherung der verschiedenartigen Lehrerberufe und auf einen Vereinheitlichungsprozess des gesamten Schulwesens hin. Ganz anders die Idee der pädagogischen Akademie, der Gedankenwelt der Jugendbewegung vielfach verhaftet, wollte sie eine ganzheitliche, musisch betonte Bildung pflegen, die dem Rationalismus des Wissenschaftsbetriebes entgegengesetzt war. Von den Akademien sollte die Erneuerung eines lebendigen Bildungsbegriffes ausgehen. Beiden Lösungen haften ihre Ursprünge auch heute noch an. Innerhalb der realen gesellschaftlichen Interessenssphären gewinnen sie zudem ein eigenes Gewicht. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Integration der Volksschullehrerbildung in die Universität darauf abzielte, die überlieferte Zuordnung der Schulformen zu den Bereichen einer noch ständisch geordneten Gesellschaft aufzuheben. Schon die grundlegende Ausbildung an den gleichen Wissenschaftsgehalten, gemeinsam mit den zukünftigen Philologen, stellte einen wesentlichen Schritt in dieser Richtung dar. Andererseits darf der jugendbewegte Romantizismus der Akademien und die Tatsache, dass manche von ihnen ihre Aufgabe hervorragend erfüllt haben, nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit ihnen zunächst die ständische Tradition faktisch erneut bestätigt wurde. Kein geringerer als der verstorbene Theodor Litt, einer der großen deutschen Pädagogen dieses Jahrhunderts, weist darauf hin, dass sie den retardierenden Kräften aus Politik und Verwaltung, die es damals ebenso gab wie heute, deshalb sympathisch wurden, weil sie den künftigen Volksschullehrer von der Universität fernhielten. Wir haben jedoch mit beiden Formen zu rechnen. Und es wäre unter den gegebenen Umständen gänzlich unrealistisch, die eine oder die andere absolut setzen zu wollen. Mir scheint, es geht heute darum, die Entwicklungsmöglichkeiten der vorgegebenen Institutionen zu untersuchen und ihre objektiven Bedingungen aufzuzeigen. Ich habe kurz darauf aufmerksam gemacht, dass in der Auseinandersetzung um die richtige Form der Lehrerbildung ideologische und gruppenegoistische Interessen gewiss keine geringe Rolle spielen. Dies ist nur natürlich und gilt ja auch für andere Bereiche unseres Lebens. In gleicher Weise ist es doch eine Illusion anzunehmen, dass der Bereich der Bildung gleichsam aus den normalen Widersprüchen der menschlichen Existenz herausgenommen wäre. Dennoch gibt es gewisse objektive Maßstäbe, die sich aus den Bedürfnissen der Wirklichkeit herleiten. Diese objektiven Maßstäbe wurden früher mit Recht in einer ständisch geordneten Gesellschaft gefunden, somit einer immobilen Gesellschaft, in der es feste Lebenszuordnungen und relativ konstante Arbeitsmerkmale gab. Es kam hinzu, dass für die großen Massen der Bevölkerung im vor- und frühindustriellen Deutschland geltende Wertordnungen noch weitgehend vorauszusetzen waren, denen gegenüber die Schule nur einen ergänzenden Dienst des Vermittelns gewisser Fertigkeiten und Kenntnisse zu leisten hatte. Selbstverständlich wurde auch die Aufgabe der Lehrerbildung von hier aus begriffen. Heute muss der Ausgangspunkt jedoch ein völlig anderer sein. Ein mobiler, disponibler Intellekt wird gefordert, dem ein gewisses analytisches Vermögen innewohnt, sowie die Fähigkeit zur Anpassung. Diese Merkmale gelten für die weitaus überwiegende Zahl der Berufe, wenn auch natürlich in erheblichen Abstufungen. Zugleich kann nicht mehr vom Eigenwert der geistigen Volkssubstanz ausgegangen werden, dem die Volksschule und somit die Lehrerbildung nahe zu sein hätte, wie dies im Laufe des 19. Jahrhunderts aber gelegentlich auch noch heute formuliert wird. Die umfassende Rationalisierung der Einwirkungsmöglichkeiten auf den Menschen hat das alte Gefälle gründlich zerstört. Der materielle Nivellierungsprozess ist somit nicht loslösbar von einem gleichartigen Prozess im Bewusstsein. Die Schule hat sich damit ganz prinzipiell, ob Volksschule oder höhere Schule, mit den gleichen objektiven Problemen in ihrer Bildungsaufgabe auseinanderzusetzen. Die einzelnen Schulformen rücken damit einander nahe. Die rationale und technisch bestimmte Zivilisation mit ihren Auswirkungen auf das Bewusstsein der Menschen muss somit die Voraussetzung für jede Überlegung über das Problem der Lehrerbildung bilden. Sie erfordert primär eine an Wissenschaftsgehalten vorgenommene, rationale und analytische Bildung des zukünftigen Lehrers, der seine grundständige pädagogische Aufgabe im Rahmen der die Wirklichkeit bestimmenden Faktoren zu erkennen hat. An dieser Voraussetzung müssen die heutigen Formen der Lehrerbildung gemessen werden, wobei es nur selbstverständlich ist, dass einer Hochschule nicht die Aufgabe zufallen kann, praktische Rezepte im Sinne eines vordergründigen Pragmatismus zu entwickeln, sondern dass sie sich das Problem der Bildung unter bestimmten konkreten Voraussetzungen in seinem funktionalen Bezugssystem zum Gegenstand ihres Bewusstseins zu machen hat. Dass eine pädagogische Hochschule dabei die Tatsache natürlich nicht außer Acht lassen kann, dass ihre Studenten später einmal den Lehrerberuf ergreifen, versteht sich von selbst. Sie hat ihr durch eine sichere Beziehung der Theorie zur Praxis Rechnung zu tragen. Wer meint, dass damit der Charakter einer wissenschaftlichen Hochschule aufgehoben wird, ist zweifellos im Irrtum. Es geht hier nur um einen Bezug, der in jeder medizinischen Fakultät selbstverständlich ist und der leider in der Ausbildung unserer Philologen immer noch nicht zureichend gewürdigt worden ist. Die meisten deutschen Bundesländer haben pädagogische Hochschulen. Es besteht auch kein Zweifel, dass sie an dieser Regelung festhalten wollen. Nur Hamburg und Hessen haben Lösungen im Zusammenhang mit der Universität entwickelt. Ich halte nicht viel davon, wie dies weithin geschieht, nun ununterbrochen die Ablösung der pädagogischen Hochschulen durch Universitätsregelungen zu fordern. Eine solche Forderung, obwohl ich sie prinzipiell für vernünftig halte, ist zurzeit politisch nicht realisierbar. Zudem ist die Haltung der Universitäten im Hinblick auf eine Übernahme der Lehrerbildung durchaus uneinheitlich. Schließlich muss man sich auch fragen, ob es vernünftig ist, Hochschulen, die nunmehr bereits eine Tradition geschaffen und immerhin Ansätze für ein gegenwartsnahes Selbstverständnis entwickelt haben, abrupt wieder aufzuheben, anstatt sich zu fragen, welche langfristige Möglichkeit mit ihnen eventuell angeboten ist. Die Frage ist, ob die Lehrerbildung als Dauerproblem uns als ein Vorgang ständiger Miniaturrevolutionen dargeboten wird, laufender radikaler Veränderungen bestehender Formen und dies zumeist in einem Augenblick, in dem die jeweilige Form der Lehrerbildung gerade ein eigenes und fruchtbares Selbstverständnis zu entfalten beginnt? Oder ob es nicht eine Möglichkeit der vernünftigen Evolution vom Ausgangspunkt grundständiger Formen her gibt? So wenig der Bereich der Bildung von Veränderungen ausgeschlossen werden darf, wie sie durch die veränderte Wirklichkeit selbst gefordert werden, so wenig darf man andererseits das Problem solcher Veränderungen unter den gleichen Gesichtspunkten behandeln wie eine Korrektur der Einkommensteuer. Tut man dies, so hebt man damit den Begriff der Bildung gleichzeitig auf. Wenn wir also von der Existenz pädagogischer Hochschulen im überwiegenden Teil der Bundesrepublik ausgehen, so muss es jedoch unsere Aufgabe sein, zu untersuchen, in welcher Richtung sie entwickelt werden sollten. Hier muss es um scharfe Grenzbestimmungen gehen. Tatsächlich geschieht weithin alles, um diese pädagogischen Hochschulen in einer technisch-industriellen Gesellschaft funktionsunfähig zu machen. Welche sinnvolle Aufgabe könnte eine pädagogische Hochschule unter grundsätzlicher Bejahung ihrer spezifischen Form haben? Um uns zunächst negativ abzugrenzen, sie kann in der Regel nicht die Aufgabe haben, eine komplette Teiluniversität im Kleinen darzustellen. Dies wäre ein kostspieliges und zudem personell undurchführbares Vorhaben, gegen das ich als Steuerzahler protestieren würde. Sie kann aber auch nicht die Aufgabe haben, eine Art Bildungskastalien zu sein, eine Art romantischer pädagogischer Provinz, in der der Student in 20 Fächern auf seine Halbbildung hin geprüft wird, Heimatkunde als Sonnenuntergang über verträumten Dörfern erlebt und Blockflöte spielt. Ich habe zwei Extreme gekennzeichnet. Beide Tendenzen sind jedoch in der Lehrerbildung, wie jeder Kenner weiß, umfassend in ihrem Prinzip verbreitet. Aber auch die besten pädagogischen Hochschulen leiden darunter, dass sie zwei Aufgaben zu gleicher Zeit wahrzunehmen haben, ohne dafür ausgestattet zu sein. Sie sollen zu gleicher Zeit eine eminent didaktische Aufgabe wahrnehmen und doch auch die Wissenschaftsinhalte als solche vermitteln, die für jede didaktische Überlegung vorausgesetzt werden müssen. Da liest der gleiche Professor deutsche Literaturgeschichte, wie dies auch an der Universität geschieht, kursorischer, knapper natürlich. Zugleich muss er aber auch die deutsche Sprache und ihre Literatur zum Gegenstand eines forschenden didaktischen Selbstverständnisses machen. Oft muss er darüber hinaus noch andere Fächer wahrnehmen. Das Ergebnis liegt auf der Hand. In den praktischen Konsequenzen bedeutet dies, es gibt zu viele pädagogische Hochschulen. Ihre andauernde Vermehrung, wie sie immer noch geschieht, muss ihre sinnvolle Existenz schließlich unmöglich machen und sie auf das Niveau von Halbbildungshochschulen herabdrücken. Der erste Schritt wäre, die Zahl der Hochschulen radikal zu begrenzen. Dabei sollte die Hochschule in der Regel an einem Universitätsort angesiedelt werden, damit sie ihre spezifische Aufgabe erfüllen und von ihr wesensfremden Bereichen entlastet werden kann. Jene Aufgabe nämlich, die ihr eine Zukunft sichert, ohne dass sie dabei Gebiete übernimmt, die seit jeher eigenständig an der Universität sind. Ihre Aufgabe besteht darin, das Problem der Bildung, vornehmlich in seinem engen Zusammenhang zur Schule und des sich in ihr vollziehenden Lern- und Lebensvorganges, zum Gegenstand der Lehre und Forschung zu machen. Natürlich gilt dies prinzipiell für alle Arten des Schulwesens und nicht nur für die Volksschule. Hier ist im 20. Jahrhundert ein Bereich entstanden, dessen gesellschaftliche und soziale Bedeutung eminent ist, der nicht im Blickfeld der Universitäten liegt und der dringend einer eigenständigen wissenschaftlichen und weisungsungebundenen Behandlung bedarf, nicht weniger als die Technik, deren objektive Bedeutung zur Entwicklung technischer Hochschulen geführt hat. In den kommunistischen Ländern, vor allem jedoch in der Sowjetunion, werden außerordentlich große Summen ausschließlich für diesen Zweck ausgegeben, sicherlich auch aufgrund überaus nüchterner ökonomischer Erwägungen. Aber es geht hier nicht nur um das ökonomische Motiv. Es geht hier ganz fundamental um das Missverhältnis zwischen tradierten menschlichen Verhaltensweisen und der objektiven Welt, in der wir leben, einer Welt, die dem Menschen immer unzugänglicher wird und an der er in seinem Menschsein scheitern kann. Hier müsste die Hauptperspektive der Entwicklung unserer pädagogischen Hochschulen liegen, in enger geistiger und geografischer Berührung mit den Universitäten. Eine wesentliche Verringerung der Zahl der Hochschulen würde zugleich auch ihre bessere und materielle und personelle Ausstattung ermöglichen. Unter diesen Voraussetzungen erst kann von der wirklichen Erfüllung eines Forschungsauftrages die Rede sein, der sonst eine Fiktion bleiben muss. Die gesetzliche Zusicherung, der Status einer wissenschaftlichen Hochschule und die damit verbundene Freiheit in Forschung und Lehre für eine reduzierte Zahl von Hochschulen müsste darüber hinaus unbedingt garantiert sein, weil damit erst eine reale Entwicklungschance angeboten wird. Heute besitzen die meisten pädagogischen Hochschulen nur einen fiktiven Hochschulstatus. Hier sind zweifelsohne Entwicklungsmöglichkeiten für eine wissenschaftliche Hochschule eigener Prägung gegeben, die zudem für das Studium aller zukünftigen Lehrerkategorien von Nutzen sein kann. Wo dies gewünscht wird, könnte auch das konfessionelle Profil einzelner Hochschulen im Rahmen einer solchen Entwicklung erhalten bleiben. Länder wie Belgien kennen sogar konfessionelle Universitäten. Die Auffassung, dass angesichts des Lehrermangels eine größere Zahl von zukünftigen Volksschullehrern gewonnen wird, wenn in jedem Provinznest eine unzulängliche pädagogische Hochschule eingerichtet wird, wird eindeutig durch die Fehlbestandsrechnungen, wie sie vom Ettlinger Kreis vorgenommen worden sind, widerlegt. Den größten Lehrerfehlbestand werden im Jahre 1970 diejenigen Lehrer haben, die die eben genannten Bedingungen am wenigsten erfüllen. Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel einen Fehlbestand von 29.700 Lehrern, Baden-Württemberg von 17.700, Hessen dagegen von lediglich 4.800 Lehrern, während Hamburg mit einer alten Universitätslehrerbildung unter gleichbleibenden Verhältnissen ohne jeden Fehlbestand das Jahr 1970 erreichen wird. Die Länder mit dem geringsten Fehlbestand haben damit erst die Möglichkeit, an neue schulische Aufgaben heranzugehen, für die sie dann natürlich zusätzliche Lehrer benötigen. Selbst wenn man Untersuchungen dieser Art mit der gebotenen Vorsicht betrachtet, wird deutlich, dass nur ein wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Lehrerbildungswesen eine zureichende Attraktivität auf Abiturienten ausübt. Wenn wir davon ausgehen, dass auch die pädagogische Hochschule bedeutsame Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt, die vernünftig genützt werden sollten, so bin ich allerdings der Auffassung, dass Länder wie Hamburg oder Hessen, die die Lehrerbildung der Universität verbunden haben, den bedeutsamsten Schritt getan haben. Auch hier kann es Fehlentwicklungen geben. Die Hamburger Lösung zum Beispiel hat den großen Nachteil, dass sie die für die Lehrerbildung spezifischen Fächer, vor allem den gesamten Bereich der Didaktik, als nicht hochschulfähig charakterisiert. Der Drang zur Universität hat hier zu einer Abwertung wichtiger eigenständiger Bereiche geführt, die in Zukunft immer bedeutsamer werden. Der wichtigste gesetzgeberische Akt auf diesem Gebiet ist aber ohne Zweifel das Hessische Lehrerbildungsgesetz von 1958. Wie Sie an meiner Aussprache hören, sind es keine lokalpatriotischen Motive, die mich dies sagen lassen. Hier wird zum ersten Mal der Versuch gemacht, im größeren Rahmen der Universität, aber in der Verantwortung einer eigenen Institution, den ganzen Bereich des Erziehungs- und Bildungswesens sowie seiner didaktischen Problematik zum gesicherten Gegenstand der Wissenschaft zu machen. Niemand wird übersehen können, dass damit einem höchst bedeutsamen gesellschaftlichen und sozialen Erfordernis Rechnung getragen ist. Um die gestellte Aufgabe auf die Dauer erfüllen zu können, bedarf es jedoch unter sorgfältiger Abwägung realisierbarer Möglichkeiten einiger Hilfestellungen, ohne deren Gewährung keine wissenschaftliche Hochschule auf die Dauer das von ihr erwartete Optimum erfüllen kann. Ich meine hier nicht so sehr die materielle Komponente. Alle deutschen Hochschulen haben einen dringenden Investitionsbedarf, um sich international leistungsfähig erhalten zu können. Wir selbst dürfen den Zusagen des Hessischen Kultusministeriums vertrauen, dass die geplanten Neubauten für die Hochschulen für Erziehung in Frankfurt und Gießen mit allen Mitteln gefördert werden. Für die Übergangszeit haben wir erst kürzlich zusätzliche Anmietungen vornehmen können. Ich meine etwas anderes. Eine Hochschule muss in der Lage sein, an der wissenschaftlichen Förderung ihres Nachwuchses mitwirken zu können. Für die Entfaltung ihres Wissenschaftsgegenstandes ist dies unabdingbar. Nur auf diese Weise kann auf die Dauer auch ein gesicherter und unbestrittener akademischer Mittelbau entstehen, ohne den keine Hochschule denkbar ist. Praktisch bedeutet dies, dass hochbegabten Nachwuchskräften durch ein ordentliches akademisches Verfahren der Weg zum Hochschullehrer an einer Hochschule für Erziehung freigemacht werden muss. Selbstverständlich unter Einbeziehung der Universität. Um es noch klarer zu sagen, ich denke an einen Vorgang, der sich am Habilitationsverfahren der deutschen Universitäten orientiert. Nur so kann auf die Dauer auch ein eigenständiges Niveau entwickelt werden. Darüber hinaus ist gleichfalls auf die Dauer keine wissenschaftliche Hochschule denkbar, sowohl im Hinblick auf das menschlich relevante Problem der persönlichen Förderung begabter Studenten, wie auch auf den von ihr vertretenen Wissenschaftsbereich, an der nicht ein Examen von wissenschaftlicher Qualifikation abgelegt werden kann. Ich möchte auch hier ganz deutlich machen, was ich meine bzw. was ich nicht meine. Ich meine nicht ein Promotionsrecht, das einen ganz anderen Konsolidierungsprozess voraussetzt als den, auf den wir heute erst hinweisen können. Ich meine jedoch ein Examen, das seiner Qualität nach etwa einen Diplomcharakter hätte, ohne dass ich mich hier auf irgendeinen Titel festlegen will. Der Herr hessische Kultusminister weist mit Recht darauf hin, dass sich das Land angesichts der höchst bedeutsamen Einführung des 9. Schuljahrs auf den termingerechten Abschluss des Studiums der übergroßen Mehrheit der Studenten verlassen muss. Es bleibt ein sehr kleiner, wissenschaftlich spezifisch begabter Rest, der gerne weiter studieren und sich zusätzlich qualifizieren möchte, und zwar gerade in den Wissenschaftsbereichen, die der Hochschule zu eigen sind. Menschlich und sachlich spricht jedes Argument dafür, dass eine solche Möglichkeit geschaffen werden müsste. Zudem würde auch die Schule mit ihren verschiedenartigen Funktionen dadurch gewinnen. Auch liegen objektive, außerschulische Bedürfnisse, vor allem im Bereich der sozialen Berufe, für wissenschaftlich qualifizierte Pädagogen vor, die ihre Fähigkeit an empirisch bedeutsamen Themen entwickelt haben. Bisher jedoch kann an der Hochschule nur das erste Staatsexamen für das Lehramt an Volks- und Realschulen absolviert werden. Es besteht keine Möglichkeit, irgendjemand darüber hinaus wissenschaftlich zu fördern. Sei es durch eine normale, zusätzliche Qualifikation, sei es, was nur in seltenen, aber wesentlichen Fällen von Belang ist, durch Mitwirkung bei der Eröffnung der Hochschullehrerlaufbahn. Die Voraussetzungen für die Erfüllung einer solchen zusätzlichen, aber für eine Hochschule und ihren Wissenschaftsbereich lebensnotwendigen Aufgaben sollten nunmehr behutsam und überlegt entwickelt werden. Nur an realen Aufgaben nämlich können sich die Talente entfalten, deren Leistungen für eine fruchtbare Entwicklung des Wissenschaftsbereichs der Hochschulen notwendig sind. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass die Bedeutung dieses Problemkreises seitens des hessischen Kultusministeriums durchaus erkannt ist und dass wir Veranlassung haben, auf sein grundsätzliches Verständnis rechnen zu können. Auch bin ich sicher, dass die bisherige gute Zusammenarbeit mit den Universitäten die Möglichkeit fruchtbarer Gespräche eröffnet. Wenn wir, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gefragt haben, ob die Lehrerbildung eine Art Dauerproblem sei, so sind wir uns gewiss darüber klar, dass in einer Zeit großer objektiver Veränderungen wie der unsrigen kein relativ problemloser Zustand erreicht werden kann. Untragbar sind weitere Brüche innerhalb einer Geschichte, die während der letzten Jahrzehnte durch dauernde, tiefgreifende Veränderungen gekennzeichnet war. Sie würden schließlich jede produktive Arbeit zum Erliegen bringen. Die heutigen institutionellen Regelungen in der Bundesrepublik, insbesondere das hessische Lehrerbildungsgesetz, enthalten jedoch, mit erheblichen Abstufungen, Ansatzpunkte, die sie unter bestimmten Bedingungen entwicklungsoffen bleiben lassen. In Hessen sind die Voraussetzungen ohne Zweifel besonders günstig. Wir sollten nunmehr eine Entwicklung einleiten, die den äußeren Rahmen der wissenschaftlichen Hochschule auch inhaltlich füllt. Ich bin mir dabei im Klaren, dass der entscheidende Beitrag von den Professoren der Hochschule für Erziehung selbst zu leisten ist.